The Pet Voice. Tieren eine Stimme geben. Hier ist dein Petcaster, Joe Rahn.
Man sieht seinen Vater da in einer Branche, die zu dem Zeitpunkt, das muss man sagen, relativ unsexy war. Da war nicht wie heute, sind es bunte Verpackungen, da hat man sich keine Gedanken gemacht über schöne Formen, tolle Sprüche, sondern das war Hundefutter. Das hat man eingepackt in weiße Säcke und damit war es das. Hat einen Aufkleber drauf gemacht und dann war es das. Also.
Im Kopf rebellisch, im Herzen gesellig. Das ist ein Lieblingssatz meines heutigen Interviewgastes, dem Seeräuber Kai Nagel. Kai ist nicht nur Seeräuber und einer damit verbundenen Produktlinie, um die es heute aber nicht geht, sondern Kai ist Geschäftsführer der ältesten Hundefuttermanufaktur der Welt, Bubeck Pet Food, die seit 1893 besteht. Hier wird Futter gebacken und nicht extrudiert. Geboren in einer Familie mit einer tiefen Verwurzelung in der Landwirtschaft und der Tierernährung, bringt Kai über 50 Jahre Erfahrung und ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse von Hunden mit. Seit die Familie Nagel die traditionsreiche Firma 1982 übernommen hat, setzt Kai die Vision fort, hochwertige Hundefutterprodukte zu entwickeln, die Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden fördern. Mit seiner Leidenschaft für die Tierernährung und seinem umfangreichen Wissen teilt Kai in seinen Blogartikeln wertvolle Tipps und Einblicke, um Hundehaltern zu helfen, die bestmögliche Ernährung für ihre Vierbeiner zu finden. Bubeck füttert die Hunde. Und er ist von Herzen Rugby-Spieler. Er ist Vorstand des Bundesligisten Rugby-Club RGH Heidelberg und war selber jahrelang aktiver Spieler. Und das ist neben den Tieren und der Nachhaltigkeit eine Sache, die uns verbindet. Da ich American Football in der GFL, der German Football League, gespielt habe, ist das natürlich etwas, wo wir sofort zusätzlichen Gesprächsbedarf hatten. Kai, möchtest du auch noch was sagen?
Sehr interessant. Nein, ich höre das zum ersten Mal, dass ich so viel Sachen mache. Aber ich könnte noch ein paar Sachen mehr ergänzen. Aber passt schon. Dankeschön.
Siehst du, wie du hörst dann zum ersten Mal, dass du so viele Sachen machst? Du weißt doch, dass du so viele Sachen machst.
Ja, wenn man es hört, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Es hört sich recht viel an, aber es ist gar nicht so viel. Es sind mehr die Leidenschaften, die da dahinter stecken, ja.
Okay. Erzähl uns ein bisschen was über deine persönliche Beziehung zu Haustieren. Wie bist du zu Haustieren gekommen, außer dass ihr jetzt natürlich deine Eltern oder ein Lebensmittelunternehmen für Tiere hattet? Wie ist es? Hast du Fische gehabt? Denn du bist ja ein Seeräuber. Oder hattest du auch einen Hund, eine Katze oder einen Delfin, irgendwas?
Also die Seeräubergeschichte hat weniger mit dem See zu tun, aber ich glaube, das müssen wir mal wann anders. Da gibt's eine ganz tolle Geschichte dazu, weil wir sind in Heilbronn, da ist das Meer weit weg, aber es gibt den berühmt-berüchtigten Böckinger See und deshalb sind wir Seeräuber. Können wir gerne wann anders mal besprechen. Wir wollen ja uns über Tiere unterhalten und meine Leidenschaft zu Tieren, ich bin schon immer von Tieren umgeben, also von dem her stellte sich gar nicht die Frage. Ich bin da reingeboren worden. Ob ich Tiere mag oder nicht mag, wurde mir abgenommen. Ich habe sie lieben gelernt.
Okay, alles klar. Aber war das denn immer deine Idee gewesen, auf jeden Fall in der Heimtierfutterbranche dann tätig zu werden? Oder ist das etwas gewesen, wo man dich auch dementsprechend zu, sag mal, genötigt hat?
Oh, um Gottes Willen. Okay. Das war es auf jeden Fall nicht. Man spricht ja gerne von einem Kindheitstrauma, das ich hatte. Also nein, ich bin da reingeboren worden und als junger Mensch ist man ja rebellisch, was man als Seeräuber sowieso ist. Und dann möchte man aus der Familientradition ausbrechen. Man will das nicht tun, was die Eltern tun. Man sieht seinen Vater da in einer Branche, die zu dem Zeitpunkt, das muss man sagen, relativ unsexy war. Da war nicht wie heute, sind es bunte Verpackungen, da hat man sich keine Gedanken gemacht über schöne Formen, tolle Sprüche, sondern das war Hundefutter. Das hat man eingepackt in weiße Säcke und damit war es das. Hat einen Aufkleber drauf gemacht und dann war es das. Also, genau, und weg damit. Da ging es um Ernährung. Da war wenig Emotion dahinter. Emotionslose Branche, wie ich sie damals nannte. Man hat die ganz Großen gehabt, ein ganzer Kerl, dank kennt man alles noch. Das waren die Einzigen, die ein bisschen Werbung gemacht haben, aber alle anderen haben da keine Werbung gemacht. Und deshalb war es relativ unsexy. Also bin ich zuerst mal ausgebrochen und habe was ganz was anderes gemacht, bin Augenoptiker geworden.
Nein.
Ich wollte den totalen
Durchblick haben.
Das war eine Sache, das hat mir gefallen, handwerklich ein bisschen was zu tun, ein bisschen verkaufen. Und ja, dann hat man nach der Schule nach etwas gesucht und da war irgendwie der Augenoptiker auch kein großer Wunsch. Das war einfach eine Sache, die sich gefügt hat. Meine damalige Chefin hat gemeint, meine Meisterin, nicht Chefin, da ist man ja Meister, hat gemeint, ich muss raus aus dem kleinen Handwerk, ich soll mir die Großen angucken, also habe ich auch mit Vielmann und so weiter gearbeitet und irgendwann war der große Wunsch meiner Leidenschaft des Rugbys, auch im Lande des Rugbys zu spielen. Und dann habe ich meinen Gesellenbrief geschnappt und bin nach England.
Aber wie bist du denn zum Rugby gekommen dann? Auch durch
die Rugby-Karte? Das war, nee, das war irgendwie, ich habe Handball gespielt, ich habe Judo gemacht, ich habe mich mit solchen Sportarten auseinandergesetzt und warum auch immer kam die Kombination zwischen Rugby, Handball, sich bewegen im freien Rugby.
Also okay. Völlig. Naja, bewegen im freien und Rugby ist aber noch ein Unterschied, ne? Das eine tut
ja, bewegen im freien nicht unbedingt. Ja, das war halt dann noch insgesamt die Kombination zwischen dem, dass man sich körperlich näher kommt, dem Gegner und. Dann habe ich in diesem Internet geguckt, das damals noch jung und frisch war. Und da war die Erge Heidelberg einer der ersten, die sich da getummelt haben und dann hat da sein Köfferchen geschnappt und ist da mal hinmarschiert. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt und war dann gleich der Meinung, okay, das musst du im Land trainieren, aus dem es kommt. Und ich wollte sowieso ins Ausland gehen und habe mir mein Herz und mein Motorrad geschnappt und bin nach London gefahren. Und bin bei ein paar Optikern vorstellig geworden und habe gesagt, hier, ich kann ein bisschen was, wollte mich nicht einstellen, von Rugby kann ich nicht leben, ich habe ja gerade erst angefangen zu spielen.
Okay, du hast einen gesunden Blick durch die Brille gehabt.
Ich habe einen gesunden Blick gehabt, dass das nicht funktioniert. Die Clubs fanden das ganz geil, dass da mal so ein Ausländer kommt zum Greenhorn, die haben mich sehr gut aufgenommen und als Geselle ist man in England sehr hoch angesehen. Ist für mich auch eine Erfahrung gewesen, in der ich das heutige Streben nach einem Universitätsplatz und nach einem Bachelor sehr kritisch hinterfrage, weil mit dem Gesellenbrief war ich 1000-mal besser aufgestellt wie der Bachelor Dispensing Optician, wie man ihn damals nannte, oder wie man ihn heute auch noch nennt, hatte ich um einiges mehr zu bieten und bin dann auch schön in London, habe ich da sehr schnell einen Platz gefunden, wo ich meinem Optikerberuf nachgehen konnte. Ist aber jetzt nicht das Thema, weil das, was ist in England passiert ist, ist.
Aber du bist zurückgekommen aus England. Und,
ja, aber ist ja in England Punkt. Ist was passiert.
Okay, in was England ist denn passiert? Ist was in
passiert. Ich habe dort auch nicht von dem Hundefutter lassen können und habe mir den Markt in England angeguckt und musste feststellen, in England, dass man Hundefutter auch sexy verpacken kann. Die waren uns zu dem Zeitpunkt um einiges voraus mit Werbung, mit einer schönen Verpackung, mit verschiedenen Methoden, wie man den Hund ernährt. Das war zu der damaligen Zeit, waren die Engländer uns um einiges voraus. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, so unsexy ist doch das gar nicht, wenn man das zu Hause auch machen würde. Mhm. Und lange Gespräche hin oder her mit der grundsätzlichen Meinung, ich werde da niemals eintreten, die ich meinem Vater damals verkündet hatte, kam ich dann zurück und habe gemeint, vielleicht machen wir das dann doch. Okay. Wenn wir die und die Bedingungen haben, dann könnten wir doch das ganze Ding ein bisschen sexier gestalten und ein bisschen frischer machen und den ganzen Markt ein bisschen anders aufziehen. Wir haben ja nichtsdestotrotz die älteste Marke. Mhm. Und wir haben eine Geschichte, aber wir müssen ein paar Sachen verändern. Dann kam ich auf die glorreiche Idee und habe von dort die Herstellungsform des Extrudierens mitgebracht und habe gesagt, guck mal, die machen da sehr viel, sehr schnell Geld mit einer Herstellungsweise, die einfach ist. Mhm. Und dann kam der alte Herr und hat mir dann mal kurz und knapp erklärt, warum er es nicht für gut hält, wenn man Nahrungsmittel kurz erhitzt, einfach nur aufbläht, ein paar Wirkstoffe drüber streut, ein bisschen Fett dazu macht und meint, man hat dann eine gesunde Ernährung. Er war der Meinung, wir sollten doch bei dem Backen bleiben. Und das habe ich mir dann auch lange Zeit angeschaut. Wir haben nicht angefangen zu extrudieren. Wir sind bei dem Gebackenen geblieben. Aber ich habe die Marke umgekrempelt und mit der Zeit ist mir dann bewusst geworden, als ich den Markt hier in Deutschland gesehen habe und gesehen habe, wie es den Hunden geht, habe ich dann gemerkt, vielleicht hat er doch nicht so Unrecht, weil das Extrudieren kam ja da erst in den 90er Jahren zu uns. Und nach und nach hat sich doch herausgestellt, dass wir auf einmal Allergien haben, dass wir kranke Hunde haben, dass wir die Lebenserwartung nach unten schrauben. Und das alles zu sehen, wie nach und nach die für mich heile Ernährungshundewelt so den Bach runterging, war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, was ich hier dann hatte, als ich schon wieder zurück war.
Was hast du dann noch gemacht, einen Zwischenstopp?
Ich habe noch einen Zwischenstopp im Studieren gemacht. Bei dem Studieren ist mir dann aufgefallen, und da hatte ich dann die Zeit, mir die Zahlen anzuschauen. Und dann habe ich mich lange damit beschäftigt, warum oder wie Hundeernährung überhaupt sich zusammensetzt und wie der Hund sich zusammensetzt. Und dann ist mir klar geworden, dass mein Vater doch einen Punkt hat, dass es nicht nur auf die Rohstoffe ankommt, dass es nicht nur auf die Zusammensetzung ankommt, sondern dass es auch darauf ankommt, wie man das Ganze aufbereitet und dass man alles schneller machen kann, vom Auto über das Handy. Aber man kann Ernährung nicht schneller machen.
Man kann schon, das aber es sind Defizite, ne, die dann damit verbunden sind.
Sind und Defizite und die kommen zutage.
Die kommen zutage auf jeden Fall. Die kommen nicht immer sofort zutage, sondern die kommen ja schleichend. Na, wenn ich gucke, so die Tiere, die wir so eine Behandlung haben, Ernährung, dann sehe ich, dass die Krankheiten teilweise schon Jahre vorher entstanden sind. Ja, und der Körper ist ja sehr widerstandsfähig. Die Organe spielen eine ganze Zeit lang mit und der Hund will natürlich nach außen hin nicht sagen, dass er schwach ist und anfällig ist. Also irgendwann sagt die Leber, tschüss, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann kommen so die ganzen Krankheiten, ja, und die Niere spielt dann auch nicht mehr mit und dann haben wir echt ein Problem.
Das ist das Haupt, Problem und das entsteht in einem Organ, das für mich ganz essentiell ist und das ist der Darm. Über die Geschichte, wir können den Darm über Jahre ruinieren, ohne dass er groß meckert. Er meckert in der Hinsicht, dass er Allergiesymptome zeigt und zeigt, dass die Haut nicht gut ist und dass der Hund schlapp ist. Aber so richtig sagt er noch nicht, ich bin am Limit. Erst wenn dann die Nebensachen, das ist das, was du dann beschreibst mit Leber und Niere, die dann wirklich sagen, so meine Freunde, jetzt ist Schluss. Erst dann kommt es richtig zum Tragen.
Und definitiv, das, ja. Das ist der Magen, der spielt da nicht mehr mit. Die Bauchspeicheldrüse, die kriegt einen ab und schon haben wir wirklich ein Problem. Die Hunde fangen sich an zu kratzen, die Ohren, die gehen kaputt, das Fell fällt aus. Die kriegen Pigmentstörungen und dergleichen, ja, bis hin zur HD, was sich durch eine Ernährung dann auch nicht nur allein durch eine Gendisposition ergibt. Also da sind so viele Faktoren, die da dran hängen, bis hin zu Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist schon eine Menge, was da passiert. Jetzt seid ihr ja ein Hersteller, der mit Hundekuchen, Hundeleckerli auch sehr groß geworden ist. Ne? Ihr habt ja, also ihr setzt ja da in dem Moment wirklich auch auf Produkte, wo die meisten sagen so, habe ich ein Problem mit. Wie hast du das gelöst? Wie bist du damit umgegangen?
Wie bin ich damit umgegangen? Für mich ist der Hundekuchen ein Einstieg gewesen, den Kunden zu gewinnen. Guck mal, wir waren ja zu dem Zeitpunkt 2000 ein relativ unscheinbarer Hersteller, weil wir in den Läden meistens die berühmt-berüchtigten Hundeschütten bedient haben. Das heißt, die Marke Bubeck war niemand so richtig bewusst. Wir haben auch sehr viel für andere hergestellt, weil wir der Einzige sind, der diese braunen, harten Hundekuchen machen kann. Haben wir auch für viele andere Marken noch hergestellt. Also die Marke Bubeck war grundsätzlich mal am Markt nicht sichtbar. Für jeden Händler war klar, da gibt's Bubeck. Und für die, die schon länger das kaufen und den 10 Kilo Karton Bully Biscuit kaufen, für die war auch immer klar, dass es Bubeck gibt. Aber die breite Masse hat uns so nicht erkannt. Und dann war meine Idee, ich gehe über die Leckerli-Schiene, weil Leckerli ist schnell mal gekauft, mache ich zuerst mal die Marke wieder am Markt sichtbar mit schönen Designs.
Die auch meines Erachtens sehr stark auffallen. Ne? Also wer das nicht kennt, so im Fressnapf und Co., also wenn man da durchgeht, im Bubeck, ich bin der Meinung, erkennt man sofort, das ist ein Eyecatcher.
Ja, das Kompliment gebe ich nach zu Hause zurück. Das war auch noch eine glückliche Fügung meines Lebens, die auch noch stattgefunden hat. Während meiner Rugby-Zeit habe ich versucht, mit Werbeagenturen den Stil von Bubeck zu kreieren, habe dann eine Frau kennengelernt, die von Hause aus eine Modedesignerin war und in Heidelberg bei Betty Barclay gearbeitet hat. Und mit der bin ich dann abends dran gesessen und wir waren immer unzufrieden mit dem, was die Werbeagenturen uns gegeben haben. Und dann kam irgendwann der Entschluss, also vielleicht machen wir das doch zusammen, was wir beide niemals wollten, weil beide kommen aus Familien, wo die Eltern zusammengearbeitet haben und die wussten, dass das ein Commitment ist, das sehr herausfordernd ist, auch für die Beziehung. Und sind es trotzdem eingegangen und haben es bis jetzt nur tageweise bereut.
Okay, das ist ein gutes Zeichen. Tageweise, das ist ein schöner Satz.
Können wir dann so sehen, ja manchmal auch eine Woche, aber es blieb meistens bei den Tagen. Aber hier war einfach das Kreieren des CIs von Bubeck auf der bildlichen Seite muss ich die Credits einfach an meine Frau weitergeben, die einen Stil hereingebracht hat und die auch in dem Verpackungsdesign sehr viel getan hat. Und das ist auch der Stil, den sie geprägt hat, der dann auffällig war.
Der ist auffällig. Ich finde den total auffällig. Das ist krass. Das ist auf der einen Seite hast du ja dieses, sag mal, das sieht aus wie Pappe, so ein bisschen, so im ersten Moment, ne? Dann halt die Farben, die dazu spielen, dieses Ocker und der dunkelbraune Aufschrift. Dann die Hunde da drauf. Das Ganze sieht, weiß ich nicht, ist so aus so ein bisschen amerikanischer Touch. Und der Englisch auch, britisch auch, ja. Es ist beides drin irgendwie. Ist mein Empfinden.
Ich würde eher den britischen, wenn das so rüberkommt, würde ich den eher bevorzugen. Das ist eher meine Leidenschaft.
Okay,
bleiben wir mal britisch. Ich nehme alles an, weil ich finde, also das, was ich schön finde, wenn jemand zu mir sagt, wir sind nicht die Gleichen unter den Gleichen. Also wir sind schon, wir wollen ein bisschen rausstechen, wir sollen die Rebellen sein. Wir haben auch immer auf den Karton gesetzt, den braunen Karton, ohne den vielen Schein, das ist so meine Art zu schauen, wie wir Umweltschutz und Verpackung zusammenbringen. Was mich sehr gefreut hat, dass das auch Anklang findet. FSC hat uns einmal, ohne dass wir es wussten, als Waldfreund ausgezeichnet. Haben wir auch eine schöne Plakette bekommen.
Cool.
Weil wir immer noch bei den Kartons bleiben. Wir müssen zum Teil die Produkte in Plastik verpacken. Das ist ein Verpackungsgesetz, was wir in Deutschland haben. Da kommen wir nicht drum rum. Aber für mich war auch da wichtig, dass wir das getrennt voneinander wegwerfen können. Also nicht irgendwelche, in der Fachsprache nennt man das Verbundstoffe, wo Karton, Plastik, alles, Alu, alles zusammengeschweißt, dass man nicht mehr trennen kann. Deshalb ist in jedem Karton immer ein schöner Beutel, sodass der Kunde zu Hause es auch trennen kann. Das war mir auch wichtig, hat auch zu dem Stil von Bubeck nachher beigetragen, ja.
Ihr seid ja wirklich ein, ich sag mal, solange ich zurückdenken kann und mich mit Bubeck so beschäftigt habe, bevor ich auf die Idee kam, dich als Interviewgast einzuladen, habe ich immer gesehen, korrigier mich bitte, aber kam Nassfutter etwas später?
Nein, das stimmt nicht.
Ich sage, korrigier mich bitte.
Ja, genau. Nassfutter ist für uns eine ambivalente Geschichte. Also ich kann sagen, dass wir 1930 einer der ersten waren, die eine Dosennahrung damals angefangen haben. Auch unsere Katzenlinie, die Mitzi, ist eine Kreation von Bubeck, die aus den Jahren 1930 noch stammt.
Krass.
Aber in der wir haben auch in den 80er Jahren, Anfang der 90er, haben wir noch ein bisschen Dose gemacht. Für meinen Vater war Dose immer eine Zugabe, die es nur am Wochenende gab. Also das war nur ein Aufpimpen. Da kommen wir nachher gleich dazu, warum wir auch mit dem Fleisch da große Schwierigkeiten haben mit den Mitbewerbern und mit der allgemeinen Sprechweise, die wir gerade in dem Hundefuttermarkt haben. Deshalb war die Dose immer so ein ungeliebtes Kind von meinem Vater und er hat sie dann Mitte 90 hat er sie dann aufgegeben und ich habe sie dann wieder eingeführt. Das war 2007, 2008. So ein bisschen kam dann die Dose, wo ich gesagt habe, wir können auch das, wir haben die Rezepte, wir wissen, wie es geht. Den Markt nehme ich mit, aber mit unserem eigenen Touch.
Warum hat sein Vater sich von der Dose trennen wollen? Was war der Grund? Wegen des Blechs oder weswegen?
Nee, das war oder
wegen des Inhalts,
wegen dem Übermaß an Fleisch.
Ah, okay, alles klar, ja.
Er hat gesagt, das, was die Menge an Fleisch, die man da dem Hund füttert, wenn man das jeden Tag gibt, die ist zu viel, schädigt die Niere. Das machen wir nicht.
Mhm. In dieser Konstellation, ich stelle mir das nicht einfach vor, ja. Dein Vater hat eine ganz bestimmte Philosophie, da hat das Unternehmen geprägt. Du hast übernommen, bist damit reingegangen. Du hast auch deinen eigenen Kopf da drin. Wie du ja vorhin schon schön sagtest, es gab mal tageweise Ruhephasen, wo man sich, ich meine, ihr habt euch ja irgendwo gesehen beruflich, ne? Privat kann er sein, der eine wohnt in dem Haus, der andere in dem, aber trotzdem ist man gemeinsam in die Firma gegangen. Und welche Herausforderungen oder Schlüsselelemente haben dich in dieser Zeit geprägt bis heute?
Also es ist für mich von Anfang an immer klar, da ich meinen eigenen Kopf habe, anscheinend wird mir nachgesagt. Ich selber fühle mich als sehr kooperativen Menschen, aber das habe ich von meinem Vater gelernt, dass man, oder nicht gelernt, geerbt, muss man sagen, dass man einen eigenen Kopf hat. Es war von Anfang an immer klar, wer das Sagen hat. Also ich bin bewusst mit allen immer in die Bütt gegangen und habe gesagt, das ist mein Verantwortungsbereich. Da können wir ein bisschen drüber diskutieren, aber am Ende treffe ich die Entscheidungen. Und da muss ich sagen, hoffe ich, werde ich, wenn meine Kinder oder irgendjemand dieses Unternehmen weitermacht, dass ich genauso bin wie er, der dann sagt, okay, dann ist das dein Verantwortungsbereich. Also wir haben klare Linien, wer was tut. Ich bin auch tageweise dankbar, dass er noch da ist. Wenn wir den Running Gag noch weiterführen wollen. Aber nein, ich bin grundsätzlich sind das ganz wichtige Dinge. Wer ist für was verantwortlich? Ich bin froh, dass er noch im Hintergrund immer seine Tipps mitgibt. Aber er selber sich auch bewusst ist, ab einem bestimmten Alter ist man auch nicht mehr up to date. Und da sollte man sich aus vor allem Marketing und der Weiterführung doch heraushalten. Da kann man noch Buchhaltung und Technik ein bisschen machen.
Wenn diese ganzen Sachen, was du gerade gesprochen hast, ja, das ist natürlich, es hat sich alles entwickelt. Wo ist aber so, sag mal, der entscheidende Moment gewesen, wo du angefangen hast, der Firma Bubeck deinen Stempel aufzudrücken? Was war das? Mit welchen Produkten oder mit welchen Veränderungen? Sei es Rezepturen, sei es Ideen für Neuentwicklung und dergleichen. Was waren da so die zentralen Momente?
Also die zentralen Momente kann man ganz eindeutig sagen, ich bin weg von dem 10-Kilo-Karton gegangen und habe angefangen, Kleinverpackungen zu machen. Das ist mein erster nach außen hin sichtbarer Stempel gewesen, den ich der Firma aufgedrückt habe, dass wir nicht in den Großgebinden, das Minimum, was mein Vater akzeptiert hat, waren 5 Kilo. Mhm. Das ist ein 5-Kilo-Pack, den es nur beim Bully Biscuit gab. Das war so der erste Stempel, den ich aufgedrückt habe, dass wir gesagt haben, wir müssen auch kleiner gehen, 1 Kilo. Und mit den weiteren Produkten, die wir gemacht haben, sogar mit 210 Gramm Verpackungen, sodass wir in den Ladenregalen um einiges mehr Chancen haben, aufgenommen zu werden. Und nicht mehr in der Schütte landen, ohne den Namen Bubeck da zu sehen. Am Anfang, als wir da angefangen haben, kam es dann auch oftmals bei irgendwelchen Messen zu dem zu der Konstellation, wo ich da stand und ein Kunde kam, ach nee, nicht schon wieder ein Bully Biscuit, den brauchen wir doch nicht nochmal von einer anderen Firma.
Ja, okay.
Ja, das ist. Wo ich dann erklären musste, nee, das sind wir.
Ja, genau, das sind wir, Alter. Ja, aber das ist ja ein wichtiger, entscheidender Faktor gewesen, generell für die Sichtbarkeit, fürs Marketing und vor allen Dingen auch, um die Marke in den Köpfen zu verankern. Ne? Es ist, diese Schüttungen sind, es ist tricky, ne? Wenn du da die ganze Zeit nur drin liegst, es sei denn, du hast auf deinem Bulli fett draufstehen, Bubeck.
Also ich habe sogar mal einen eigenen Schüttenkarton entwickelt.
Ach, siehst du.
Der aber komplett gefloppt ist, weil ja. Die Schütten standen ja schon. Also, mhm. Warum soll der Kunde jetzt sich nochmal einen Schüttenkarton irgendwo hinstellen? Er hat ja schon alles. Es hat nicht gepasst. Also von dem her, da musste ich mir dann einiges überlegen und da kam eben die Überlegung in kleinen Verpackungen und auch von den ganz großen Hundekuchen weg. Zu immer kleineren Hundekuchen, so dass wir heute mit unseren kleinen Knöchelchen und, was wir da noch haben, ein viel breiteres Portfolio haben. Also mein Vater hatte 8 Sorten und das war's. Heute haben wir über 70.
Und für diese 70 bist du maßgeblich zuständig gewesen, dass die ins Rennen gekommen sind?
Ja, das muss man so sagen, ja.
Das darfst du so sagen, stolz, ruhig. Mensch, du bist ein Seebär.
Das darf ich sagen. Aber das ja, nochmal gut zu hören, ist dann schon, ja, das bin ich auch wieder mit dem Einführen, dafür bin ich auch verantwortlich, mit dem Wiedereinführen eines Hundekuchens auf Kartoffelbasis. Das ist auch meine Sache, die ich in den alten Büchern gefunden habe und dann gefragt habe, warum machen wir das nicht mehr?
Mhm. Was ist das Spezielle dann in dem Moment auf Kartoffelbasis für dich, weil es in den alten Büchern ja auch präferiert wurde?
Also in den alten Büchern ist es, ich weiß nicht, warum, doch, ich weiß, warum er, warum der Wilhelm Bubeck das gemacht hat, das weiß ich, aber warum es eingestellt wurde, vermute ich nur, habe ich nur eine Vermutung. Das erste ist, dass Kartoffel und Pferd die günstigsten und die am meisten etablierten Futters oder Rohstoffe für den Hund waren. Also wenn man die alten Bücher anschaut, dann ist Kartoffelstampf und Pferdefleisch sind die häufigsten Erwähnungen in den Büchern, die ich noch aus der Zeit habe, von 1850 bis knapp 1900. Ich glaube, weil es eine prägnante Werbung von Bubeck um 1900 gab, jetzt mit Weizen und Rindfleisch, ohne Pferdefleisch, glaube ich, dass einfach für die Menschen Rindfleisch ein viel zu wertvoller Rohstoff war und Weizen ein viel zu wertvoller Rohstoff, als dass man das dem Hund gegeben hat. Die Kartoffel war im Schweinetrog zu finden, die war nicht zu teuer und deshalb eigentlich die billigere Alternative zur damaligen Zeit.
Das Pferd ist doch auch wichtig gewesen, oder nicht?
Das Pferd war halt einfach durch die Masse an Zugpferden einfach als Fleisch ja überall vorhanden. In jedem Dorf gab es einen Pferdemetzger, gibt es heute gar nicht mehr.
Nee, gibt es nicht mehr, stimmt.
Weil man ja, den, das hatte man, das war einfach da. Und deshalb ist es so, so auffällig, dass das überall in den alten Büchern steht.
Steht in den alten Büchern eigentlich auch, ich habe das gesehen, um welche Bücher hier es handelt und ich habe auch schon recherchiert, ob es sie noch gibt, ich werde mir die definitiv zulegen. Aber was mich interessiert ist, aus der damaligen Zeit ist ja vieles auch von der Ernährung her einfacher gewesen. Ja, es ist, der Hund hat das bekommen, was ich sag mal, vom Tisch über war. Ne? Da war ja auch sehr viel Getreide mit dabei. Da war ja Kartoffeln mit dabei, da war Gemüse, da war alles Mögliche, was der Landwirt oder der einfache Bürger zu sich genommen hat. Steht auch irgendwo in den Büchern etwas darüber, wie die Gesundheit damals der Tiere gewesen ist? Hast du da was gefunden? Bloß weil sie es bekommen haben, heißt das ja nicht, dass ihnen das gut getan hat.
Also ich kann es nur vermuten. Da steht nichts über die Gesundheit. Also die größten Krankheiten waren Zwingerhusten und solche Sachen, die man in den Büchern findet, wo man sieht, wie man diesen
Staube
das ist so die größte Problematik, die ich gesehen habe. Ernährung ist auch, für mich eines der Lieblingsbücher von 1850 von Vera Shaw. Es ist die erste gesamte Rassenkunde, die einer aufgeschrieben hat, wo er alle Rassen der damaligen Zeit einmal beschrieben hat. Und darin ist ein Kapitel Ernährung, was über 2,5 Seiten geht.
Okay.
Relativ unspektakulär.
Wie dick ist das? Wenn es 10 Seiten sind?
Es sind zwei Bände.
Okay, alles klar.
Sind zwei Bände. Also es ist sehr umfangreich und es ist super schön gemalt mit den, wenn man das mal anschaut, gibt auch jetzt Nachdrucke noch, die man sich kaufen kann. Sind wunderschöne Drucke drin. Ein Freund von mir hat eine Druckerei, der hat das Buch angeguckt und ist völlig fasziniert, weil das ein hochaufwendiger Prozess zu der damaligen Zeit war, noch Bilder da reinzubringen. Also da wird jeder Hund auch mal abgebildet in einer Zeichnung, in einem Gemälde, muss man schon sagen, Zeichnung spiegelt nicht wieder, was da drin ist. Auch da sehr, sehr schön zu sehen, wie sich die Hunde zur heutigen Zeit verändert haben, die ganzen Rassen. Aber was ich dann sagen will, da kam ganz am Anfang steht da sofort dieser eine kleine Absatz über die Ernährung. Der Hund braucht Fleisch. Man sollte dem Hund wenigstens zweimal die Woche Fleisch geben. Sollte aber dabei darauf achten, dass das Fleisch nicht zu sehr mit Maden durchsetzt ist.
Nicht so sehr mit Maden.
So, wenn ich mir halt überlege. Original steht das da drin. Ich kann das auch. Also damit
krass,
ne? Spiegelt sich wieder, was da gegeben wurde oder was überhaupt verfügbar wurde. Und mich macht das immer ein bisschen schon wütend, wenn ich dann in unsere Überflussgesellschaft, ich kann noch auch eine prägende Figur meines Lebens war mein Großvater, der mir noch erzählt hat, dass es einen Sonntagsbraten gab für 5 Leute, 500 Gramm Fleisch. Unter der Woche hat man das nicht. Wir füttern jetzt im Moment so im guten Durchschnitt 400 Gramm Fleisch am Tag dem Hund. Ach, glaubt irgendjemand ernsthaft, dass der Hund damals 400 Gramm Fleisch und am besten Filet bekommen hat, wenn die Leute und meine Großeltern mit einer Landwirtschaft waren jetzt nicht diejenigen, die am Hungertuch genagt haben. Also es war nicht so, dass das eine kleine Landwirtschaft war, wo man nicht wusste, wo es herkam, sondern die haben da schon zu dem mittleren Stand gehört. Und die haben dem Hund 400 Gramm gegeben und sich in der Woche einmal einen Sonntagsbraten. Also macht für mich einfach keinen Sinn. Aber überleg doch
mal heute, wie sieht's denn heute aus? Ne? Ich meine, das ist ja auch dein Thema genauso wie mein Thema. Ja, gerade auch jetzt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ne? CO2, Pfotenabdruck und dergleichen. Das sind ja viele Themen, die heute auf euch auch als Hersteller natürlich zukommen. Ne? Gucke ich mir die Nachhaltigkeit, die UN-Resolution an, die SDGs bis 2030 müssen da ja bestimmte Veränderungen auch in der Futtermittelindustrie vonstatten gehen. Dann ist ja das etwas, wer gibt denn heute Oder wer isst denn heute privat bitte noch jeden Tag so viel Fleisch? Jetzt werden mit Sicherheit viele sagen so, ich hier, natürlich, überhaupt gar kein Problem. Weil, ne, Fleisch ist mein Gemüse, das muss auf jeden Fall und der Grill bis oben hin voll. Ich weiß, dass es die Vertreter gibt. Überhaupt gar keine Frage. Ich bin ja früher ganz genauso gewesen. Ich habe irgendwann vor 10 Jahren ganz langsam aufgehört, Fleisch zu essen. Nicht, weil ich dagegen war, weil es mir nicht mehr schmeckte. Weil ich merkte, dass auch eine Veränderung in der Fleischqualität da war. Und irgendwann habe ich auch gesehen, so diese Massen an Fleisch, was da an Möglichkeiten plötzlich da war, auch im Hundenapf. Ich habe dann auch irgendwann mal überlegt, ey, was bedeutet das eigentlich produktionstechnisch und was bedeutet das überhaupt auch für das Tier? Immer wird gesagt, der Hund stammt vom Wolf ab. Hallo, wir haben dazwischen 20.000 Jahre haben wir Domestikation gehabt. Und
das stimmt nicht. Es sind 40.000 Jahre.
Ja, also gehen wir Mittel haben, aus, ne? 20 bis 40.000.
Ja. Ne? Wir haben 40.000 Jahre diesen Hund
domestiziert. Und in der Zwischenzeit ist ganz einfach die Amylase-Gene, die im Hund wesentlich stärker angelegt sind als beim Wolf, der hat 20, der Wolf hat nur 2, sind ausgeprägter geworden und er hat sich angepasst und hat sich praktisch, weil er ein Kulturfolger ist, im Gegensatz zum Wolf, der ist ein Kulturflüchter, ist er ganz einfach derjenige geworden, der sich der menschlichen Ernährung angepasst hat. Und vor allen Dingen auch im Laufe der Zeit auch die Zucht, ja, das sind diese Hunde rausgesucht worden, die dazu natürlich am meisten passen. Aber auch, wenn ich mir das ansehe, dass viele Tiere heute auch krank werden durch zu viel Phosphor. Ja, durch zu viel Unterschiede im Fleisch. Dann ist das etwas, wo ich halt sage, okay, da muss man drüber nachdenken. Wie siehst du das?
Ich darf auch nochmal darauf einsteigen, mit der Abstammung. Also ich habe sogar Bücher um 1900, die stark bestreiten, dass der Hund und der Wolf zwar gemeinsame Vorfahren haben, aber sich vor langer, langer Zeit getrennt haben. Ich sage das immer so ein bisschen provokant. Das ist das Gleiche, wie wenn wir mit der Ernährung des Affen verbunden werden. Also wir haben auch irgendwo gemeinsame Vorfahren, aber ich habe noch keinen Lebensmittelhersteller gefunden, der einen Affen auf seine Verpackung druckt, um zu zeigen, dass es artgerecht ist für uns, das zu essen.
Das wäre mal eine Marketing-Idee.
Ja, auch eine Marketing. Also wir drucken da einen Wolf auf, wo wir uns schon immer dagegen wehren. Deshalb ist auch und bleibt auch der Spruch, Bubeck füttert die Hunde. Das ist auch bewusst wiedergewählt worden. Das ist ein Spruch, der auch von den Anfängen von Bubeck kommt, aber den habe ich bewusst wieder aus der Schublade gekramt, weil wir kein, ich sag mal so, es gibt Anzeichen, dass der Wolf zwar irgendwie den gleichen Vorfahren hat, aber der Schakal und der Dingo und die Wildhunde doch auch ein Wörtchen mitzureden haben, wie wir den Hund haben. Von dem her rede ich von den 40.000 Jahren, wo wir eine Veränderung haben, wo der Hund von unserem Tisch fressen musste. Und wenn ich einen Kulturfolger, was du jetzt gesagt hast, das ist der Fuchs und ein Kulturflüchter, kann ich den Wolf einfach nicht mit ins Boot nehmen als Ernährungsvorbild, weil wir hatten nie so viel Fleisch auf dem Tisch und wir haben, was ich gerade eben schon gesagt habe, zweimal die Woche und das ist für große Züchter die Maßgabe gewesen. Aber ich glaube nicht, dass ein Schäfer mit seinen Schäferhunden jeden Tag ein Schäfchen geschlachtet hat, nur dass der Hund irgendwie Fleisch bekommt und frisches Fleisch bekommt. Er hat ihn auch nicht zum Jagen schicken können. Das wäre ja viel zu gefährlich gewesen. Der hätte sich verletzen können und dem Jäger wäre die Lebensgrundlage verloren gegangen. Also diese Sachen, was mich so beschäftigen, ist, dass wir aus unserer heutigen Sicht, die weit weg von dem ist, was die Leute damals, wo die Hunde zu dem gezüchtet worden sind und noch Gebrauchshunde waren und nicht nur das Schoßhündchen, was man schön auf der Couch platzieren tut.
Tun tut.
Sorry.
Kein Problem.
Was man auf dem auf der Couch platziert, dass diese, das ist ein ganz anderer Hund und ein ganz anderer Umgang gewesen und die hatten einfach nicht diese Möglichkeiten, die wir heute haben und wir nehmen es als gesichert an, dass Fleisch jeden Tag, immer und überall verfügbar ist. Gehen wir einfach mal, die Kühlmöglichkeiten hatte man gar nicht. Also mein Vater erzählt noch, dass er in den Kühlkeller geschickt worden ist im Dorf, weil es nur einen Kühlkeller gab, um den Sonntagsbraten zu holen.
Ja, die wurden ja auch damals noch mit Salz eingelegt, auch zusätzlich noch, ne? Damit überhaupt
nachher. Ja, und wenn man mit Salz einlegt, hat man keine Chance mehr, das dem Hund zu geben.
Nochmal. Ja, deswegen sagte ich ja.
Also das hat er da wieder weniger. Und wenn man dann zu mir sagt, ja gut, aber die Innereien und alles, ich kenne noch die große Diskussion mit meinem Großvater, dass man ein Pansenbrot gemacht hat, sowas Gutes dem Hund zu verfüttern. Der würde sich heute, wenn er sieht, was wir dem Hund an Fleisch geben, also er würde ausrasten, weil das gute Fleisch, das ist viel zu wertvoll für den Hund. Das war seine sein Credo, da gab es noch Innereien, waren Delikatessen. Hat man alles gegessen. Heute möchte man nur noch das Filet essen. Wie wir auch mit dem umgehen, was wir schlachten, das finde ich auch noch ein bisschen.
Das wird ein Thema sein für eine eigene Sendung, ja, wo wir auf jeden Fall
darüber reden genau.
werden. Definitiv. Aber ja,
spielt alles in meine alles, Überlegungen, ja. wie ich denke. Du hast es ja auch angeschnitten.
Ja.
Natürlich ist man in jungen Jahren, vor allem als Mann, viel Fleisch. Und das hat ja auch eine ernährungsphysiologische Grundlage, muss man ja auch sehen. Du kommst ja auch nicht aus einem Sport. Ihr habt ja auch nicht Hallenhalmer gemacht, sondern ihr brauchtet auch ein bisschen Muskelmasse. Und natürlich sind da Proteine wichtig und vor allem.
Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, in dem Moment, da wo du das gerade ansprichst, da fällt mir nämlich gerade ein, so viel Fleisch haben wir damals gar nicht bekommen, auch im Profifootball nicht. Das war gar nicht so viel Fleisch, wir haben sehr viel Fisch bekommen. Und was wir bekommen haben, ist, wir haben Aminosäuren bekommen.
Auch das, natürlich. Ja,
das heißt also, wir haben Aminosäurepuppe als so hier flüssig bekommen, haben das praktisch getrunken, um die Aminosäuren zu benötigen, die wir für den Muskelaufbau, Muskelerhalten dergleichen hatten. Also da wurde auch schon drauf geachtet. Also wenn ich da zurückdenke, so extrem viel Fleisch haben wir damals gar nicht bekommen. Aber, wie gesagt, anderes Thema. Es sprengt sonst den Rahmen.
Das andere Thema. Da darf ich nochmal ein.
Ja,
jetzt kommen wir genau an den Punkt.
Ja.
Für was brauchen wir Fleisch? Und das vergessen die Leute, auch beim Hund, bei uns. Für was ist Fleisch oder Proteine? Die Aufspaltung sind Aminosäuren. Das ist ja, Protein ist ja nur der Überbegriff, aber der Sammelbegriff. Diese Aminosäuren sind dazu da, dass wir einen Zellerhalt und einen Zellaufbau haben. Das heißt, je mehr, dass wir im Wachstum sind, sind natürlich Aminosäuren und vor allem die essentiellen Aminosäuren wichtig, um einen gesunden Aufbau von Zellen zu haben. Und da rede ich nicht nur von Muskelzellen, da rede ich auch von Gehirnzellen, da rede ich von jeder Zelle. Die braucht Aminosäuren. Deshalb hat auch jede Pflanze Aminosäuren. Kommen wir auch noch dazu, glaube ich, dass wir auch aus den Pflanzen die Aminosäuren ziehen können. Weil jede Zelle braucht Aminosäuren, um zu wachsen. Also haben wir, ist das in einer Wachstumsphase, ist das essentiell. Und wenn wir uns jetzt mal einfach, ich nehme immer die schönen Beispiele, die man auch sehen kann und die jeder in seiner Lebenserfahrung eigentlich auch sehen kann, als junger Mann in der Wachstumsphase ist natürlich jedes Schnitzel wunderschön und da brauchen wir das. Und je älter das wir werden, umso weniger ist der Wunsch da, Fleisch zu essen, weil unser Zellumschlag immer langsamer wird. Und deshalb kennen wir das von den Großeltern, die immer weniger Fleisch gegessen haben. Also wir müssen auch darauf achten, wann wir wie viel Fleisch geben. In einer Wachstumsphase bin ich immer dafür, gesundes Fleisch zu geben, gute Aminosäuren. Aber je älter das man wird, umso weniger wird es halt relevant für den Körper.
Ja, wir haben ja auch das Problem der Purinausschüttung. Ja, wir haben hinterher Probleme mit Gicht. Das Gleiche betrifft ja auch einen Hund. Ja. Wir haben das Problem, was heute definitiv ist, die LMU München, das ist die Maximilian-Universität in München, die hat eine Studie rausgegeben, 52% aller Hunde sind Adipositas. Das heißt fettleibig, haben Adipositas. Ja. In Amerika die Studie aktuell sagt sogar, bei denen sind 56%. Das kommt durch ein zu viel an Protein, ein zu viel an Phosphaten, ein zu viel an Fett im Fleisch und dergleichen. Da ist dann nicht einfach nur das, ich sag mal so, hier das Interessante bei der Studie ist, dass da nicht das Trockenfutter mit gemeint war. Das ist das Interessante gewesen, sondern es war eine Nassfütterung. Ich gehe auch d'accord damit, es reicht, wenn wir 40% Fleischanteil haben, so dass die entsprechenden essentiellen Fettsäuren meinetwegen durch Fleisch reinkommen. Ja, oder dass zweimal die Woche eine Fleischnahrung gegeben wird und dann auch einmal Fisch und dann haben wir ja auch noch Sachen, die wir aus der Milch bekommen können. Milcheiweiß und Ei überhaupt.
Eier.
Ne, Eier und das heißt eine ausgewogene Ernährung. Aber wir haben ja auch noch andere Dinge. Das ist dann das nehmen wir jetzt mal zum Schluss ganz einfach, die vegetarische Nahrung. Ja, pflanzliche Proteine. Wir haben Insekten, die auch ein hervorragendes Aminosäurenprofil mit sich bringen. Wie geht ihr mit vegetarischer Nahrung um?
Also wir haben schon immer traditionell ein vegetarisches Futter bei uns. Wir nennen es nicht vegan, weil auf den gleichen Maschinen die es kann Spuren von enthalten. Das muss ich jetzt sagen, weil das werden wir oft gefragt. Ich habe aber da Erbsen als Aminosäurenträger, was ich für eine sehr gute Wahl halte. Vor allem, dann komme ich wieder auf meinen Produktionsprozess, indem dass ich Erbsen lange aufschließe. Und damit sind die Hülsenfrüchte wieder für den Magen auch verträglich. Jeder kennt das. Die Linsensuppe 2 Tage später dreimal aufgekocht, verursacht nicht mehr das, was man am ersten Tag und halb gegart im Magen und im Darm zu spüren bekommt.
Da sind räumliche Trennungen sehr gut.
Da können räumliche Trennungen zu einer entspannten Lage führen. Genau, ja, das muss man dann doch sagen. Aber deshalb auch das Backen, wir können das hoch aufschließen. Wir haben diese ganzen Fäulnisprozesse, die muss man ja sagen, die zu diesen Darmwinden führen. Die entstehen gar nicht, weil es hoch aufgeschlossen ist. Deshalb finde ich die Erbse ein sensationelles Produkt, um Aminosäuren, weil sie ein sehr gutes Aminosäurenspektrum hat, um Aminosäuren abzudecken, die wir zuführen sollten, um den Zellerhalt und den Zellaufbau zu gewährleisten bei Hunden. Das haben wir auf jeden Fall schon immer drin. Mit Insekten bin ich so ein bisschen in Zwiespalt. Der Mensch an sich hat man ja in verschiedenen Studien probiert, mal Insekten in der Lebensmittelindustrie zu propagieren. Kein Mensch kauft's. Jeder weiß, dass man's macht. Aber bei dem Hund schütten wir es in den Kopf. Also solange es wir nicht tun, weiß ich nicht, bin ich nicht so ein großer Freund. Das Zweite, was mich an der Insektenproduktion, muss man schon fast sagen, stört, ist der immense energetische Aufwand, um die Insektenfarm überhaupt am Leben zu erhalten, um da überhaupt dieses Ergebnis zu bekommen. Da kann man auch, also da streite ich mich gerne trefflich drüber, ob ich jetzt die Energie aufwende, das Übermaß an Energie, an Kühlung, an Wärme, was ich da dazu brauche, ob das dann wirklich das ausmacht, was ich erreichen möchte. Das hat mir bis jetzt noch keiner weismachen können, dass das der Weisheit letzter Schluss war. Also da.
Das machen wir ganz intelligent und ganz schlank, indem wir uns mit anderen, die mit Insektenfuttern arbeiten, ganz einfach mal zusammensetzen in einem Podcast und darüber reden. Wird mit Sicherheit sehr spannend. Das gehört aber nicht jetzt hierhin, aber nein. Es ist einfach nur ein wichtiger
Punkt. Deshalb hat Bubeck kein Insektenfutter.
Deswegen hat Bubeck kein Insekt, genau. Das ist ganz wichtig. Aber es ist eine vegetarische Lösung habt ihr und könnt diese anbieten und bietet die auch an. Und das ist letztendlich das, was auch alles in allem die Firma Bubeck ja auszeichnet. Ihr habt eine lange Tradition. Du hast nicht alles umgeschmissen als, sag mal, der neue Mann am Ruder, sondern du hast alte Dinge aufgenommen, hast sogar Dinge wieder rausgeholt aus dem Kasten, die weggeschlossen waren, hast gesagt, okay, das gucke ich mir neu an, und hast damit dann praktisch auch der Marke Bubeck ja auch einen ganz neuen Wind mitgegeben, ganz neue Ausrichtung, nicht, aber einen neuen Stil. Deine Frau war auch daran beteiligt, also von daher hast du ja bis heute sehr viel richtig gemacht, denn Bubeck ist ja auch nach wie vor immer noch in vieler Munde. Es ist nicht so vertreten natürlich wie jetzt andere große Futtermittelindustrien, die mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Marketinggeld ausgeben, muss man so sagen, sei es TV, Radio oder sonst irgendwie der Werbung. Aber das, was euch auszeichnet, ist ja die Stabilität in euren Produkten und vor allen Dingen auch, dass die Tiere echt gesund sind, ne?
Muss man so sagen. Also ich habe den Erfolg, wir sind jetzt nicht die Gesundheitsmarke an sich. Das möchte ich auch gar nicht sein. Ich möchte nur den Hund für mich und meiner Ansicht nach gesund und nicht vollkommen, aber wie nennt man das nochmal? Im Englischen heißt es holistic. Also
holistisch, ganzheitlich.
Ein ganzheitliches Futter anbieten. Wobei ich da auch wieder eines sage, unsere Futtersorten haben kein Superfood drin oder irgendwelchen großen Schnickschnack. Wir haben von den Kräutern und von den Mineralstoffen sind wir ganz traditionell geblieben, so dass auch der Hundehalter mit dem Futter noch ein bisschen spielen kann. Also das heißt, man kann da gerne immer noch einen Joghurt dazugeben, man kann da noch ein bisschen spielen. Ich nenne es immer das Suppengemüse, was ich dazugebe, von Pastinaken, die sehr gesund sind, über Karotten, über ein bisschen Apfel, alles, was man in der traditionellen Küche bei uns findet, und dann kann man daraus noch Geschmack zaubern.
Zaubern, das ist ein gutes Wort. Du hast bezaubernd Antworten gegeben auf alles das, was ich dir an Fragen gestellt habe. Und wir sind noch lange nicht am Ende dieser ganzen Fragen, die ich noch hätte an dich. Aber das passt nicht alles in diese Sendung. Lieber Kai, ich danke dir für deine Ausführungen, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir, dass du meiner Einladung gefolgt bist, hier als Interviewpartner zur Verfügung zu stellen, um ganz einfach mal über den Podcast The Pet Voice Tieren eine Stimme zu geben, mit der Marke Bubeck auch, ja? Und danke dafür. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Es hat mir auch sehr Spaß gemacht und auch von meiner Seite danke, dass ich die Möglichkeit habe, über Bubeck zu reden, was für mich eine Herzensangelegenheit ist. Also auch danke dafür. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Okay. Kai, herzlichen Dank. Ich sage auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank an die Zuhörer. Bucht unseren Kanal, reicht ihn weiter, ja, so dass ganz viele ganz einfach die Stimme der Tiere mitbekommen über The Pet Voice. Und auch jetzt hier den Kai und die Firma Bubeck Pet Food dementsprechend kennenlernen, für diejenigen, die es bis jetzt nicht kannten. Es ist irgendwo tatsächlich so etwas, wo ihr so ein bisschen mal heraustretet. Ich finde das eigentlich ziemlich gut und du solltest das öfter machen. Du solltest öfter Podcast machen, mein Lieber. Und da dann auch Bubeck dementsprechend präsentieren. Herzlichen Dank, Kai. Ich sag schon mal tschüss. Bis dann. Ciao.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Vergesst nicht, den Tieren eine Stimme zu geben. Bis zum nächsten Mal bei The Pet Voice. Der Podcast, der Tieren wirklich eine Stimme gibt.